Meine Predigt ist überschrieben mit dem Titel Das Böse im Kind. Und diese Predigt basiert auf der aktuellen Podcast-Folge von dem christlichen Podcast In Bindung vom 5.8.2025, also ganz neu. Und der hat mich dazu inspiriert, mit euch dieses Thema zu teilen. Ich weiß nicht, wie ihr so im Internet unterwegs seid, was ihr so mitbekommt. Im Internet, wenn wir immer hören, das Evangelium soll um die Welt gehen, ja, im Internet passiert das. Da sind schon die Möglichkeiten, oder? Ich kann von hier aus Menschen überall in der Welt erreichen. Indem ich hier zum Beispiel von meinem Handy aus etwas schreibe, kann man das auf jedem Kontinent der Welt lesen. Und es wächst die Zahl auch der christlichen Influencer. Ja, ihr wisst alle, was Influencer sind. Menschen, die im Internet so viel Reichweite haben, ja, dass sie alles, was sie sagen, sich so verbreitet auf der Welt wie eine Influencer. Eine ansteckende, sehr ansteckende Grippe. Ja, und es gibt diese christlichen Influencer. Und da sieht man schon, das Evangelium hat sich ganz schön beschleunigt in den letzten Jahren. Vielleicht habt ihr schon mal vom Jesus Glow gehört. Wisst ihr vielleicht jemand, was der Jesus Glow ist? Keiner? Du, Rebecca?
Ich glaube, mal gehört zu haben. Ich glaube, wenn Leute Jesus kennengelernt haben, ist das was, was sie von innen
Glow, leuchten. Ja, genau. Die Rebecca ist noch in der Generation, aus der wir schon raus sind. Das merkt man. Das ist ein Trend gerade im Internet. Und die jungen Leute, die filmen sich, wie ihr Leben war, als Jesus noch nicht in ihrem Leben war. Und dann sitzen sie so oder verzweifelt oder traurig. Und dann kommt der Jesus Glow, das Jesus leuchten. Und plötzlich verändert sich die Musik und sie strahlen von innen. Jesus hat mich und jetzt habe ich diesen Jesus Glow. Das ist gerade so ein Trend, der wirklich durch die sozialen Medien geht. Naja, wir hören auch, dass am Ende der Zeit ja, die Gesellschaft sich schon irgendwie auch gegen die Christen wendet. Ja, dass es vielleicht eine Verfolgung gibt. Und man fragt sich, wie kann das sein? Christentum ist doch nichts Gefährliches. Ne? Ist doch eigentlich gute Werte und so. Aber wenn ich mir diese christlichen Influencer anschaue, sehe ich auch, da ist auch ganz schön viel Fragwürdiges dabei. Und viel Zeug, was einfach in eine Kamera geredet wird, ohne dass man ein zweites Mal drüber nachgedacht hat. Ja? Und es gibt so viele Dinge, auch viele Halbwahrheiten, die dann verkauft werden. Und sogar christliche Influencer, die das machen, um Geld zu verdienen. Um Werbung zu schalten, um ihre eigenen Sachen zu verkaufen. Sie bringen dann eigene Bibel raus oder was auch immer. Da wird der Glaube plötzlich zum Geschäftsmodell, um Geld zu scheffeln. Ja? Also dieses sehr schnelle, unmittelbare, ich kann im Internet den Glauben verbreiten, birgt auch viele Gefahren. Und das sehen wir. Und einen Fall schauen wir uns an, und zwar der Fall von Ruby Frank. Ruby Frank ist eine Amerikanerin, eine Influencerin, sie hat über 1 Million Follower. Das heißt, bei dem, was sie so jeden Tag ins Internet wirft, gibt es 1 Million Leute, die auf den Knopf gedrückt haben, mein Handy soll mir alles anzeigen, was sie hochlädt. Und immer wenn etwas von ihr kommt, sehe ich auf meinem Handy, ach, Ruby Frank hat was Neues gemacht. Das haben 1 Million Leute gemacht. Und ihre Videos gucken auch schon mal 2 Millionen, 3 Millionen. Das ist schon eine ganze Menge. Und sie hat vor allem Inhalte über den Glauben, über ihre Familie und über Erziehung geteilt. Ja, sie hat den Alltag gefilmt. Und wenn man das so gesehen hat, dann hat Ruby Frank eine perfekte Familie. Sie hat eine tolle Ehe. Sie scheint perfekt zu sein. Einen tollen Ehemann. Sie hat perfekte Kinder. Die gibt Erziehungstipps. Und es scheint so, als wäre das die Frau, der man einfach alles nachmachen kann. Perfekte Erziehung. Und dann nicht nur, dass sie das alles hat, da hat sie auch noch den richtigen Glauben. Ja? Und auch da scheint sie ein perfektes Glaubenslebens auch noch zu leben. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist das alles wunderschön, was man da sieht. Und man vergleicht es mit seinem eigenen Leben. Und für viele Mütter und Frauen war Ruby Frank auch wirklich ein Vorbild. In dem, was sie gesagt hat, in dem, was sie erzählt hat und in dem, was man sehen konnte. Und dann 2023 der große Schock. Ruby Frank hatte über Monate ihre Kinder misshandelt, sie bestraft, eingesperrt, ihre Kinder sogar gefesselt, willkürlich hungern lassen und Strafarbeiten machen lassen. Und es kam sogar zur Gerichtsverhandlung, so schlimm war der Fall. Denn das Gute war, dass alles dokumentiert war. Sie hat wirklich alles gefilmt und nur die guten Sachen hochgeladen, sodass es perfekt aussah. Aber sie hat eben auch sehr viel Beweise gegen sich selber gesammelt. Und ein Gericht hat sie in 4 Fällen schuldig gesprochen. Das genaue Strafmaß steht noch aus, aber es steht schon fest, dass diese Frau, die so perfekt aussah, für mindestens 4, maximal 30 Jahre ins Gefängnis gehen wird. Also sie hat zum Beispiel ihren Sohn, der sehr rebellisch war, im Garten über Wochen arbeiten lassen, ohne Sonnenschutz. Er hatte schwere Sonnenverbrennungen und. Aber warum erzähle ich euch sowas? Verbrecher gibt es doch genug in der Welt und Geschichten über Verbrecher auch. Und ihre Straftaten, damit wollen wir uns doch gar nicht beschäftigen. Naja, ich finde spannend, Ruby Frank ist jemand, der alles perfekt machen wollte. Der perfekt dastehen wollte. Und letztlich an dieser Perfektion gescheitert ist. So weit, dass sie sogar ihre eigenen Kinder misshandelt hat. Weil sie dachte, und das ist irgendwie, ja, deswegen heißt diese Predigt auch das Böse im Kind, weil sie dachte, Gehorsam ist das wichtigste Ziel in der Erziehung eines Kindes. Und dieses Mittel, Gehorsam, muss erreicht werden, egal mit welchen Mitteln. Und mich hat das angesprochen, denn ich glaube, darin steckt im Kleinen eine uralte christliche Überzeugung, die sich hartnäckig in christlichen Kirchen schon in abgestufter Form hält. Nämlich, das Kind kommt auf die Welt, im Kind ist etwas Böses drin, wir leben im Sündenfall, und das muss durch die Erziehung ausgetrieben werden. Der Charakter muss geformt werden von den Eltern. Vielleicht ist das für uns ein Fall aus Amerika und sehr weit weg, aber dieser Grundgedanke, ist der euch nicht doch schon mal begegnet? Die Vorstellung, das Kind sei böse und die Erziehung, die muss dafür sorgen, dass dieses Böse aus dem Kind rausgeht. Und wenn du nicht früh genug damit anfängst, dann hast du bei deinem Kind die Chance verpasst und dann bleibt das, bis es erwachsen ist. Du musst es früh prägen. Auch wenn diese Sicht auf Kinder und auf Erziehung vielen von uns die Nackenhaare hochstellen lässt, denke ich schon, dass wir in christlichen Kreisen das schon gesehen und gehört haben. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Denn woher kommt dieser Gedanke? Und was macht diese Vorstellung mit uns als Eltern und mit unseren Kindern? Es gibt schon einen biblischen Ursprung, oder? Fällt euch ein Bibelvers ein oder irgendetwas aus der Bibel, wo man das drin begründen könnte? Ich gebe euch mal einen Vorschlag. 1. Mose Kapitel 8, da sind wir bei Noah. 1. Mose Kapitel 8. Die Welt wurde gerade zerstört durch die Sintflut. Nur diese wenigen Menschen haben überlebt. 1. Mose 8, Vers 20 und 21. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das hat Gott gesagt. Springen wir ein bisschen weiter. Psalm 51. Psalm 51 und da die Verse 6 bis 7. Da hat jemand einen wichtigen Termin. Psalm 51, Vers 6 bis 7. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und wir alle kennen diesen berühmten Text aus Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also auf den ersten Blick kann man schon verstehen, wo dieser Gedanke herkommt, oder? Wir sind in einer sündigen Welt geboren und ja, das Kind kommt erstmal in diesem sündigen, bösen Zustand auf die Welt. Und durch die, zum Glück ist es bei christlichen Eltern geboren, Halleluja, und wir helfen dir, dass du auch ein guter Christ wirst. Und wenn das Kind nicht funktioniert, wie es soll, es weint unwillkürlich, es zeigt sich egoistisch, klaut dem anderen das Spielzeug, ist vielleicht wütend, schreit, dann können wir schon den Schluss ziehen, das ist diese Sündhaftigkeit, die sich zeigt, oder? Das ist das Böse im Kind, was noch da ist und was wir rauskriegen müssen. Und das ist die Legitimation für, wir müssen es kontrollieren, vielleicht sogar bestrafen, vielleicht sogar in so einem extremen Ausmaß wie bei Ruby Frank, ich glaube, das ist wirklich ein extremer Einzelfall, ja, wo es zu körperlichen und seelischen Missbrauch kommt. Interessant finde ich aber auch, dass Ruby Frank, die das so gepredigt hat, das Böse im Kind muss raus, ja, die Mittel, die sie dafür gewählt hat, ja selber total böse waren, oder? Mit dem Kind so umzugehen. Also sie wollte, hat es gerechtfertigt, das Böse bekämpfen und hat dafür selber sehr böse Mittel eigentlich eingesetzt. Interessant. Und ich frage mich, wenn man dieses Bedenken hat, wie man das mit seinem Gottesbild vereinbaren kann. Denn dahinter steht ja ein Gottesbild, das sagt, Gott muss mir das Böse austreiben. Der muss mich immer wieder bestrafen, mich schlagen, solange bis alles Böses aus mir rausgefahren ist. Und dann bin ich gut genug. Und wie wird in so einem Denken mit Sünde umgegangen? Darf Sünde überhaupt sein? Nein, nein, nein. Das ist ganz schlimm, wenn das passiert. Also ganz viel Strafe und dann wird irgendwann der Mensch rein. Wie auch immer diese Menschen sich das rechtfertigen, ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Ich möchte nicht mein Gottesbild gegen dieses tauschen. Denn Menschen, die so auf Erziehung und auf ihre eigenen Kinder schauen, stehen ja immer unter riesen Druck. Ja, es darf nichts Böses passieren. Gehorsam vor Liebe. Nicht Vertrauen oder Sicherheit oder Verständnis, sondern zuerst Gehorsam. Und das heißt Liebe als Belohnung. Als Belohnung für Gehorsam und gutes Verhalten. Du verhältst dich gut, dann kann ich dich auch lieben. Und die Konsequenz ist, und das ist der entscheidende Punkt, die Konsequenz ist, dass Kinder, die so erzogen werden, Liebe als bedingte Zuwendung lernen. Ich muss etwas tun, damit ich Liebe bekommen kann. Und das sind Kinder, die sich anpassen müssen, um Nähe von ihren Eltern zu bekommen. Sie werden darauf geprägt, dass sie etwas tun müssen, damit sie der Liebe würdig sind. Und wie bitteschön, frage ich mich, kann diese Sicht auf Kinder und auf Erziehung Teil eines christlichen Weltbilds sein? Ein Weltbild, in dem Christus Jesus im Mittelpunkt stehen sollte. Der Menschensohn, der uns mit Agape, mit bedingungsloser Liebe überschüttet hat. Indem er sich selbst hingab, ohne dass auch nur ein Mensch diese Liebe oder auch nur einen Tropfen seines Blutes verdient hätte. Er hat es uns einfach so gegeben. Naja, und Nähe ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Es kann nicht gut sein, wenn man sich die verdienen muss. Diese Kinder, die das erlebt haben, müssen viel aufgeben oder stark rebellieren. Wir haben ja immer die Möglichkeit, uns anzupassen oder zu rebellieren. Naja, angepasste Kinder lernen sich zurückzunehmen, lernen nicht für ihre Bedürfnisse einzustehen und passen sich an ein Leben ohne emotionale Sicherheit an. Keine Garantie für Liebe wird vielleicht zum Lebensmotto. Rebellische Kinder, ja, geraten jeden Tag in Machtkämpfe mit ihren Eltern. In Auseinandersetzungen, die sie eigentlich physisch und emotional nicht gewinnen können. Von Natur aus ziehen sie den Kürzeren. Kampf um Liebe könnte hier das Lebensmotto werden. Vielleicht kommt dir diese Vorstellung, jetzt nicht in diesem extremen Ausmaß, aber diese Vorstellung, es gibt etwas Böses im Kind, wenn es geboren wird, gar nicht so unbekannt vor. Ich möchte dich nicht dafür verurteilen. Mit Sicherheit hast du deine Kinder anders behandelt als Ruby Frank. Und kirchengeschichtlich stehst du in guter Tradition. Denn dieses Menschenbild lässt sich weit zurückführen. Schon der Kirchenvater Augustinus, 345 bis 430, ja, hat dieses Konzept der Erbsünde in die Welt gebracht. das, was Adam und Eva falsch gemacht haben, hat sich vererbt und er hat auch dieses Böse, was in die Menschheit gekommen ist, gesehen als etwas, das immer weitergegeben wird von Adam bis zu dir heute. Und Luther und Calvin haben dieses Denken auf ihrem Weg aus der katholischen Kirche auch mitgenommen. Sie waren auch Kinder ihrer Zeit. Und das liest man auch in ihren Bibelübersetzungen, wie sie bei Worten, die verschiedene Bedeutungen haben, sich gerne für Worte entschieden haben, die in diesen Kontext passen. Kein Wunder, dass sich dieses Denken auch bis heute in Teilen in unseren Kirchengemeinden hält. Es ist ein geistliches Erbe. Aber ich sage deutlich, die Begründung, es ist normal, es war schon immer so, ist eine schlechte Begründung für ein Menschenbild. Und passt auch nicht zu unserem Jahresmotto, oder? Prüft alles und das Gute behaltet. Vielleicht auch alte, wirklich alte Grundsätze müssen mal auf den Prüfstand. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben für den Egoismus im Kind. Denn den gibt es. Es gibt einen kindlichen Egoismus. Und einer, der das besonders erforscht hat, ist der Schweizer Biologe Jean Piaget. Der hat, ja, ich habe genau, um eine Jahreszahl, 1896 bis 1980 ist er verstorben. Also er hat so um die Jahrhundertwende, in den 20ern und so weiter, hat er ganz viele Versuche gemacht mit Kindern. Ja, und er hat zum Beispiel herausgefunden, also ihn hat interessiert, wie lernen Kinder zu denken. Ja, ihr kennt vielleicht dieses berühmte Beispiel von diesem ganz dünnen Glas, wie so ein Reagenzglas, ja, was man mit einer Flüssigkeit füllt, und diesem großen breiten Glas, was aber nicht so hoch ist. Und es ist klar, in diesem großen Glas ist viel, viel mehr Wasser als in diesem dünnen Hohn. Das Kind unter 3 Jahre wird immer denken, das hier ist höher, da ist mehr drin. Ja? Es hat noch kein, das kindliche Gehirn hat noch kein Verständnis von Mengen. Ja? Genauso, wenn man, es gibt dieses Beispiel mit den Gummibärchen, dann legt man ganz viele auf einem Haufen, vielleicht 40 Stück, und dann nimmt man nur 20, aber legt die in einer langen, langen Reihe. Und das Kind, wenn du sagst, du darfst dir aussuchen, wo sind denn mehr, du darfst mehr haben, es wird die lange Reihe nehmen, weil es denkt, das ist mehr. Und er hat auch diesen kindlichen Egoismus gefunden. Ja? Und es gibt dieses Beispiel, ein Kind, was ich hier in den Raum stelle, und es schaut hier zur Wand, und ich würde sagen, wie viele Fenster hat dieser Raum? Das Kind würde sagen, der Raum hat keine Fenster. Gibt es hier nicht. Und wenn ich mich hier hinstelle und sage, aber doch, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster. Und das Kind würde sich nicht umdrehen. Es müsste jetzt glauben, dass ich etwas anderes sehe als es selbst. Das wird das Kind frühestens schaffen mit 4 Jahren. Bis es das aber sicher trainiert hat, dauert es oft bis ins 6. Lebensjahr rein. Und glaubt mir, es gibt auch Erwachsene, denen das noch schwerfällt. Da reden wir vom Perspektivwechsel und davon, dass das Kind verstehen kann, ein anderer Mensch hat auch einen Verstand wie ich und ein anderer Mensch sieht was anderes als ich, hört was anderes als ich, fühlt was anderes als ich. Das ist eine richtig schwierige Leistung des Gehirns, das umzusetzen. Das muss geübt werden, wie das Fahrradfahren. Von daher ist das Kind in vielen Situationen egoistisch, nicht weil es ein böses Kind ist, sondern weil das unreife Hirn, das noch nicht fertig entwickelte Gehirn, in einem Lernprozess ist und noch Fehler macht. Genau. Ja, das heißt, das Kind muss noch lernen. Und was meint ihr, was hilft beim Lernprozess, was unterstützt das Kind? Strafe und Druck? Ja, wir haben gerade ein super Beispiel dafür, den Pharao, den wir gerade jede Woche in der Bibelbetrachtung uns anschauen. Der hat eine ganze Menge gelernt in der Zeit und wir sehen heute auch beim Auszug, hat er richtig Angst vor Gott und sagt auch, okay Gott, du, ihr könnt gehen. Aber warum folgt er? Aus Angst, aus Angst. Und wenn er sich selber überlegen fühlte, würde er sofort wieder umkehren. Er hat nichts in seinem Herzen begriffen, er kuscht nur aus Angst. Das heißt, es ist ein schlechter Begleiter für einen Lernprozess. Viel besser wäre Ermutigung, Vorleben, Vertrauen. Alles Dinge, die wir von Jesus lernen können, oder? Jesus hat dem Petrus nicht gesagt, was willst du denn? Werd erstmal perfekt und dann kommst du und folgst mir nach. Nee, er hat sofort gesehen, in seiner Bedürftigkeit, folg mir nach, komm mit. Und Jesus hat in der Nähe zu Gott sehr viel gelernt. Und Petrus hat auch in der Nähe zu Jesus öfters mal einen Denkzettel bekommen. Das gehört dazu. Als Eltern, wir müssen auch manchmal durchgreifen. Wir müssen Grenzen setzen. Es kann sein, dass das Kind mal wegen mir weint. Ja? Oder sagt, Papa, du bist böse. Das gehört dazu. Aber der Unterschied ist, ich bin nah beim Kind. Ich lasse es nicht alleine. Ich sperre es nicht ein und gehe weg und sage, lerne etwas daraus. Ja? Sondern ich setze mich auseinander im Guten wie im Schlechten mit dem Kind. Aber Kinder, die unter solchen falschen christlichen Vorstellungen erzogen werden, wird vermittelt, etwas stimmt nicht mit dir. Etwas ist falsch mit deinen Bedürfnissen. Du musst dich verändern, damit du liebbar bist. Sei lieb, sei brav. Dann mögen dich deine Eltern. Steht es nicht im Gegensatz zu Jesus, der uns ruft, komm, so wie du bist? Werden wir nicht in Kontakt mit Jesus, in der Beziehung zu ihm verändert? Also Veränderung in der Liebe, durch die Liebe. Schlag mit mir auf Römer 5. Da habe ich drei Verse, die ich mit euch lesen will. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5 und da Vers 8. Da steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nicht für Perfekte, für Bekehrte, für Überwinder, für Gottlose ist er gestorben. Und Römer 5, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Galater 4, Vers 3 drückt es so aus, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Wir waren unmündig und trotzdem hat Gott uns geliebt und seinen Sohn für uns gegeben. Aber was machen wir jetzt mit diesen Bibeltexten, die wir am Anfang gelesen haben? Der Herr hat doch gesagt, des Menschen Herrn ist böse von Jugend auf. In Schuld sind wir geboren, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Wenn wir diesen und andere Texte nehmen, entnehmen, dass es das Böse im Kind gibt, dann gehst du davon aus, dass das exklusiv nur für Kinder gilt, nicht für den Menschen im Allgemeinen. Ich glaube, diese Texte sprechen den ganzen Menschen an. Und um im Fall Ruby Frank zu bleiben, auch dieser Erwachsene, auch in ihr lebte scheinbar das Böse. Der deutsche Schauspieler Klaus Hoffmann, Sänger und Schauspieler, sagte einmal den schönen Satz, ich habe keine Ehrfurcht vor dem Alter, bescheuert kannst du auch mit 80 sein. Wir sollten schon Respekt vor dem Alter haben. Aber Alter alleine heißt nicht, dass ich weise und gut bin. Das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Aber alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Warum nehmen sich Eltern dann raus, dass nicht vielleicht auch in ihnen diese Unzulänglichkeit oder das Böse ist, wenn sie es schon in ihren Kindern sehen? Und noch ein entscheidender Punkt, der für mich in dieser, wenn es noch Zweifel gibt, alles andere abräumt, ist in Matthäus Vers 18. Matthäus Vers 18, lasst uns da die Verse 1 bis 5 lesen. Da geht es um den Rangstreit der Jünger. Ja? Also erwachsene Männer, die sich darum stritten, wer der Größte wird im Himmelreich. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und was tat Jesus? Er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und genauso bekannt ist uns die Geschichte, die wir zum Beispiel in Lukas 18 finden, ab Vers 15. Jesus und die Kinder. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, dass Jesus sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie ihn an. Ne? Kinder, geht mal weg. Der Meister hat zu viel zu tun. Ja, der muss hier Erwachsene heilen, sich um die Menschen, die schon klar denken können, denen vom Himmelreich predigen. Ihr versteht das noch nicht, das werden eure Eltern mal erklären. Geht weg, ihr nervt. Was sagte Jesus? Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihn nicht, denn solchen gehört was? Das Himmelreich. Aha. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Vielleicht ist diese Vorstellung, die Augustinus, Luther, Calvin haben, vielleicht ist diese Vorstellung, es gäbe das Böse im Kind, eine Vorstellung, die Gott aus den Erwachsenen austreiben möchte. Und zum Glück nicht durch Strafe, sondern indem er es anders macht und uns, ja, die Wahrheit klar ausspricht. Er gibt uns diese Kinder vielleicht sogar zum Vorbild. Es gibt kein Böses in Kindern. Ihnen gehört sogar das Himmelreich. Der amerikanische Psychologe Eric Byrne, der sagte einst, die Menschen werden als Prinzen und Prinzessinnen geboren, bis ihre Eltern sie in Frösche verwandeln. Vielleicht hat er einen biblischen Gedanken vor Augen von Königskindern, die durch Gott befreit wurden und die alle, egal wie alt sie sind, immer seine Kinder bleiben werden. Denn auch das ist wahr. Im biblischen Sinne sitzen hier nur Kinder vor mir, egal wie alt sie sind. Denn wir sind alle und bleiben Gottes Kinder. Vielleicht, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin, hast du selber Kinder, egal in welchem Alter. Vielleicht ist es manchmal schwer, das Gute in allen seinen Handlungen zu sehen. Bitte Gott um Kraft und den Heiligen Geist. So wie du Vorbild für diesen kleinen Mensch bist, so hat Gott dir vielleicht ebenfalls diesen Menschen geschenkt, um ihn in seiner Freiheit, seinem Kindsein, als Vorbild für dich zu sehen. Vielleicht hast du noch keine Kinder, aber vielleicht irgendwann, dann hoffe ich, du wurdest heute geimpft, sodass du geschützt bist vor bald falscher Bibelauslegung und zukünftig offen dafür bist, das Gute und Liebenswerte, den göttlichen Funken in den Augen deines ungebändigten, vielleicht manchmal schwer zu kontrollierenden, freien Kind Gottes zu sehen. Vielleicht habe ich heute auch das Weltbild des einen oder anderen erschüttert, vielleicht auch zu Unrecht konfrontiert, denn du hast gewiss deine Kinder nicht missbraucht. Dann entschuldige ich mich für die Emotionalität bei diesem Thema. Mein Wunsch ist es nicht, jemanden zu verärgern. Ich möchte zum Abschluss noch einmal die Bibel sprechen lassen. In Epheser 5, Vers 1 steht, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Und in Matthäus 23, ab Vers 23 lesen wir diesen berühmten Satz, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und von Jesaja hören wir, kann auch eine Frau ihr Kindlein verlassen und es vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Also Gott führt uns hier vor Augen, wie innig diese Beziehung zwischen Mutter und Kind ist. Und selbst wenn mal eine Mutter ihr Kind verlässt, dann ist diese Beziehung von Gott zu seinen Kindern noch stärker. Und in Psalm 131, Vers 2 steht, ja, ich ließe meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Amen. Lasst uns das Lied 108 singen. Oder haben wir jetzt erst die Pause?